Hallo und herzlich willkommen zu Zartbitter, Podcast für politische Analysen mit Konstantin
und Lucius.
Und heute geht es weiter mit unserer Sendereihe, wollte ich gerade sagen, mit unserer mehrteiligen Folge zum Nahostkonflikt, zu Antisemitismus und Antizionismus. Wir hatten die letzte Folge zum Thema Antisemitismus gemacht und wollten heute jetzt mit dem Thema Antizionismus weitermachen. Ich habe bei der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass wir sie am 5. Oktober aufgenommen haben. Heute ist der 12. Oktober. Es passiert da tatsächlich sehr viel, auch im Nahen Osten. Jetzt hat der König der USA...
Ja. Yeah.
Ich wollte gerade sagen, Adolf Trump ist mir fast ausgerutscht. Wie heißt er nochmal? Donald, genau. Yeah. Donald Trump hat echt viele Schritte auf seinem Weg zum Friedensnobelpreis gemacht und diesen Deal eingefädelt mit der Hamas und der israelischen Regierung. Ich finde es cool. Ich hoffe, dass das Bestand hat, der Waffenstillstand. Und wir gucken mal, wie sich es weiterentwickelt. Wir haben aber heute gar nicht vor so viel wirklich zum Nahostkonflikt selbst zu sagen und zu den tagesaktuellen Geschehnissen, sondern allgemeiner über das Thema Antizionismus zu reden.
Ja, der Frieden ist auf jeden Fall ist gut, weil es halt den Menschen im Gazastreifen die Entlastung bringt, weil es offensichtlich halt dann die Versorgung mit Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsmitteln und so weiter ermöglicht. Aber es ist natürlich halt auch super bitter, wenn halt da so ein Autokrat Rechtsextremer wie Donald Trump in seiner Ego-Manier das halt durchgeboxt hat, aber ja, es ist trotzdem besser, als wenn der Krieg weiter fortgeführt wird, würde ich mal sagen. Oder ja, sagen wir
ja,
beide.
Ja, ich denke, das fällt unter diese Abteilung, wie Hegel sagte, Weltgeist in Menschengestalt zu Pferde. Das ist dann halt heute Donald Trump. Aber ja, gucken wir mal genau. Vielleicht bevor wir zu den eher, ich sag jetzt mal allgemein, theoretischen Überlegungen zum Thema Antizionismus kommen, welche Rolle würdest du sagen, spielt das so in deinem Alltag oder in den Debatten heutzutage?
Eine sehr große. Also ich merke halt, dass Leute sich in meinem Umfeld positionieren, dass es ein emotional sehr aufgeheiztes Thema ist, aber es begegnet einem auch tatsächlich im Straßenbild. Also da gibt es immer wieder auch so Aufkleber, die sind meistens pro-palästinensisch, das ist jetzt erstmal noch nicht irgendwie problematisch, aber es gibt auch so welche, die sich tatsächlich explizit gegen den Zionismus positionieren und ehrlich gesagt, die mache ich dann auch ab, also nicht Free Palestine, das finde ich jetzt, das ist was anderes, aber halt welche, die halt sozusagen den Zionismus oder Israel halt die Existenzberechtigung absprechen, aber vielleicht auch um nochmal ein bisschen differenziertes Bild von mir zu erzeugen. Ich habe auch schon jetzt kürzlich einen so Sticker, der die IDF, also die israelische Armee, verharmlost hat oder abgefeiert hat, habe ich genauso abgemacht. Also da kenne ich nichts. Mache ich beide ab. Gegen Zionismus wird abgekratzt, aber halt auch, wenn irgendwie die IDF abgefeiert wird.
Ja, ich denke auch, dass es, also zumindest mal in linken Debatten der Begriff schon eine große Rolle spielt und nicht nur der Begriff, sondern auch das, was hinter dem Begriff steht. Ich weiß nicht, ob es in der breiten Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, aber in den linken Debatten haben wir es ja oft mit Menschen zu tun, die antizionistisch eingestellt sind. Ich glaube, deren Israel-Kritik man durchaus als antizionistisch bezeichnen könnte und die sie auch selber als antizionistisch bezeichnen. Und es gibt ja auch immer wieder diese Debatte um das Verhältnis von Israel-Kritik, Antizionismus, Antisemitismus. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir heute auch noch ansprechen wollen. Aber zunächst mal vielleicht ich versuche mal mit einer allgemeinen Begriffsbestimmung zum Antizionismus einzusteigen und vielleicht kommen wir dann in eine Diskussion. Ich würde sagen, ich meine, das ist so ein Anti-Begriff, ne? Antizionismus ist die Ablehnung von Zionismus und Zionismus würde ich jetzt einfach mal definieren als ein politisches Projekt, das das Ziel hat, einen Staat vielleicht nicht ausschließlich, aber vorrangig zumindest mal für Judinnen und Juden zu schaffen und der Antizionismus, der ist dann demzufolge auch gegen so einen Staat, also gegen dieses Projekt und auch gegen diesen Staat. Das habe ich mir so überlegt bei der Vorbereitung als Definition. dann habe ich mir ziemlich schnell gedacht, ob das nicht vielleicht eine zu einfache Definition ist, weil wahrscheinlich vielen Leuten das zu wenig ist noch. Zu wenig in der Hinsicht, wie der Zionismus definiert wird, dass der Zionismus, glaube ich, nicht einfach nur als ein Projekt verstanden wird, als im Prinzip ein nationales politisches Projekt der Juden und Jüdinnen verstanden wird, sondern als etwas noch mehr verstanden wird. Also ich glaube, bei den Leuten, die eher mit Israel solidarisch ist Israel nicht einfach nur irgendein Staat für Juden, sondern auch nochmal spielt eine wichtige Rolle als Schutzraum für Jüdinnen und Juden, als Schutz vor Antisemitismus und als eine Lehre aus der Verfolgung der Jüdinnen und Juden, vor allem in Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Und da gibt es einen generell positiven Bezug auch nochmal zum jüdischen Staat und damit auch zum Zionismus. Und ich glaube, auf der anderen Seite bei den Kritikern wird sich unter Zionismus eher sowas vorgestellt. Ich meine, das kommt ja auch ein bisschen in diesem Slogan, der in der Linken auch zurzeit durchaus kursiert, so Zionisten sind Faschisten. Also Zionismus ist eine koloniale Bewegung, ist ein Siedlerkolonialismus. Die Zionisten sind in dieses Land gekommen, haben da alle Leute vertrieben, haben das Land selber für sich besetzt und betreiben seitdem ja so eine unrechtmäßige Unterdrückung und Herrschaft gegenüber der palästinensischen Bevölkerung, die jetzt in so einen Völkermord in Gaza kulminiert. Das ist dann das, was mit Zionismus assoziiert wird. Und wenn man dann sagt, ich bin Antizionist, ist man vor allem so dagegen. Ich bin gegen quasi diese koloniale Herrschaft mit ihren schrecklichen, gewalttätigen Auswirkungen.
Ja, ich glaube, also das ist natürlich sehr unterkomplex, was die Geschichte angeht. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass Antizionismus älter ist als Israel. Also ich erinnere mich an so Texte von Olaf Kistenmacher, das ist ein Historiker aus Hamburg. Der hat darüber geschrieben, dass es so auch antizionistische Stellungnahmen bereits vor der Gründung von Israel gab. Also dass man halt gegen das Projekt an sich war, bevor es halt in den Staat umgesetzt worden ist. Genau, und ja, das, was du gesagt hast, das ist halt so eine Darstellung von Israel als weißen Kolonialstaat, das geht bei an vielen Punkten nicht auf, also und das heißt nicht, dass es nicht irgendwie eine Besatzung im Westjordanland gibt oder jetzt auch im Gazastreifen, aber da wird halt, also so zum Beispiel Israel auch als weißen Staat zu lesen, überzeugt nicht so, wenn man sich die Zusammensetzung der israelischen Bevölkerung anschaut oder auch, was nicht so ganz klappt, ist mit dem quasi Kolonialstaat, weil eigentlich gibt es ja immer einen Staat, ein Mutterland, von dem diese Kolonialisierung ausgeht und das gab es halt nicht. Also gibt ja keinen Staat in Europa, von dem aus dann halt diese es gab natürlich eine Besiedlung durch jüdische Menschen, auch durch viele jüdische Geflüchtete vor Pogrom oder auch dann vor dem Nationalsozialismus von dem Mandatsgebiet in Palästina. Aber genau, also ich glaube, das ist halt eine sehr verkürzte bis einfach auch falsche Darstellung der Geschichte.
Ich glaube, was mir wahrscheinlich wichtig wäre, ist zu sagen, dass es beides wahrscheinlich einfach stimmt. Also, dass ich meine, wenn man jetzt sagen würde, der deutsche Nationalismus ist, dass die Deutschen einen eigenen Staat haben, würde ich auch sagen, ja, okay, das ist nicht falsch, aber das ist halt sehr vereinfacht und sehr wenig damit über die Geschichte, die das deutsche Nationalbewusstsein und der deutsche Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert genommen hat und auch jetzt im 21., dass es darüber nur sehr wenig sagt. Und natürlich, ich meine, wir kennen ein bisschen die Geschichte von Deutschland, da hat dieser Nationalismus auch verschiedene Entwicklungsphasen gehabt und verschiedene Ausprägungen. Und das fällt alles unter den Begriff des deutschen Nationalismus. Das heißt jetzt nicht, dass nur weil es das Dritte Reich war, alle Deutschen Nazis sind per se, oder dass der Begriff des deutschen Nationalismus darauf zurückzuführen ist. Aber der hat schon was Besonderes und in dem Sinne würde ich auch sagen, der israelische oder jüdische Nationalismus, der Zionismus hat auch seine besonderen Merkmale, aber es gilt eben beides. Also ich finde es ideologisch zu sagen, quasi Seiten daran wegzulassen, also zu sagen, Israel ist nur, man kann jetzt sich über diesen Kolonialismusbegriff streiten. Ich würde schon sagen, das ist ein Kolonialismus, vielleicht ein sehr besonderer Kolonialismus, aber es ist halt gleichzeitig ein Schutzraum für Juden. Und diese Sachen, die vertragen sich halt auf einer ich sag jetzt mal, moralischen Bewertungsebene nicht, weil Schutzraum heißt ja sozusagen, dass es sowas Positives ist. Man will so eine positive Einstellung zu diesem Staat haben. Kolonialstaat heißt, dass es was Negatives. Man will so eine negative Einstellung zu diesem Staat haben. Und auf dieser Ebene verträgt sich das nicht und wird zu so einem Problem, glaube ich, auch in dem, wie Israel gesehen wird, in der Bewertung von Israel. Aber ich würde sagen, in der realen Geschichte ist das halt einfach beides. Also es ist einfach super klar, dass das als ein Schutzraum gedacht, konzipiert wurde und deswegen auch so errichtet wurde. Und dass es auch diese Funktion erfüllt hat. Also wir haben ja gesehen, es gab nach der Gründung von Israel zum Beispiel eine große Vertreibung von Jüdinnen und Juden aus dem afrikanischen Raum, aus dem arabischen Raum. Und da hat Israel einfach auch als dieser Schutzraum fungiert. Das, was er im Zweiten Weltkrieg nicht tun konnte, weil es eben da kein jüdischer Staat war, hat er dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, konnte er als solcher fungieren. Aber gleichzeitig, also man kann einfach natürlich auch, wenn man sich die Geschichte anschaut, nicht die Vertreibungen irgendwie leugnen oder sagen, das hat irgendwie nicht stattgefunden. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, dass ein Verständnis von dem, was Zionismus als politisches Projekt heißt und was Israel als jüdischer Staat heißt, dass das so vielfältig ist und sich nicht unbedingt mit so einfachen Parteinamen verträgt, die man gerne im heutigen Diskurs hätte.
Ja, also ich bei dem doppelten Charakter von Israel würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist, ich würde es allerdings anders sehen. Ich würde sagen, es ist ein bürgerlicher Staat, ein bürgerlicher Nationalstaat, der gleichzeitig halt auch noch eine brutale Besatzung von anliegenden Gebieten mit vertritt. Und gleichzeitig ist es halt auch dieser Schutzraum. Ich würde tatsächlich immer noch sagen, wenn du Israel als Kolonialstaat definierst, dann das, also mit den Definitionen von Kolonialismus, die ich kenne, also es gibt Mutterland, es gibt eine quasi von außen zugreifen darauf, das passt bei mir da immer noch nicht so ganz rein. Also es war eine Kolonie, aber es war eine britische Kolonie und davor war es eine osmanisch-türkische Kolonie und danach ist halt dieser Staat gegründet worden und da sehe ich halt sozusagen den Kolonialstaat nicht so richtig. Also das und das soll jetzt gar nicht heißen, dass irgendwie dass diese Besatzung nicht gibt und dass die brutal war und vom Westjordanland und eben jetzt auch vom Gazastreifen. Aber trotzdem sehe ich da noch nicht diesen klassischen Kolonialismus, wie man halt historisch Kolonialismus erklärt. Also Doppelcharakter ja, Kolonialismus finde ich da einfach einen falschen Begriff, um ehrlich zu sein.
Okay, ich will auch gar nicht mit dir über den Begriff streiten. Ich würde gerne weitergehen und vielleicht uns nochmal verschiedene Formen des Antizionismus anschauen, um uns ein bisschen darüber dem Phänomen auch zu nähern. Mhm. Ich würde einfach mal ein paar, die mir einfallen, aufzählen. Du kannst aber auch gerne ergänzen. Was ich schon öfter gehört habe, ist natürlich dieser religiös motivierte Antizionismus, also dass es bestimmte Strömungen im orthodoxen Judentum gibt, die es ablehnen, dass der Staat Israel quasi geschaffen wird oder eingerichtet wird, bis irgendwie so ein Zeitpunkt in ihrem religiösen Weltbild erreicht ist. Erst dann darf der Staat entstehen. Soweit ich das verstehe, ist das eine relativ kleine Minderheit überhaupt, auch der im orthodoxen Judentum, die solche Positionen vertritt. Ich finde die so ein bisschen überrepräsentiert in den Debatten, weil doch immer wieder darauf verwiesen wird. Ich glaube, da gibt es auch so ein Bedürfnis zu sagen, ja guck mal, die Juden sind auch gegen Israel selber und deswegen ist das so eine salonfähige Position. Ich glaube, soweit ich das, also ich habe mich jetzt auch nicht super damit auseinandergesetzt, weil es, glaube ich, auch für unseren Podcast ziemlich irrelevant ist. Diese Art von Antizionismus ist das eine ziemliche Minderheitenposition.
Ja, das ist eine innerjüdische Debatte. Das quasi ist jetzt für uns nicht so interessant. Was du schon quasi angesprochen hast, es gibt halt sozusagen eine Bezugnahme häufig auch auf antizionistische, religiöse Jüdinnen und Juden. Und dann gibt es da nochmal eine ganz kleine Sekte, die heißt Netorai Karta, glaube ich. Und die sind so ein bisschen die Leute, also so der, ich sag mal, der tatsächlich auch der Antisemiten liebsten Juden, weil die sich aus ihrer religiösen Positionierung heraus selbst mit offenkundigen Antisemitinnen wie Ahmadinejad oder sowas treffen. Die sehen halt auch jüdisch-orthodox aus, also sind so gekleidet. Dadurch entstehen dann so Bilder, wo sich halt jemand wie der Holocaust-Leugner und iranische Präsident, also damals jetzt ist es nicht mehr. Ahmadinejad halt mit Leuten, die orthodoxe Juden sind, treffen kann und halt auch ein Bild dabei entsteht und er das dann halt auch immer so, hä, ich bin ja gar nicht antisemitisch. Also damit das auch verwendet, um halt sozusagen Kritik abzuwehren. Das ist natürlich auch, wenn man die Stellung von dieser kleinen Sekte kennt, ist es natürlich albern da quasi. Aber es findet sich halt immer auch quasi ein Alibi-Sprecher, der nochmal alles bezeugt und einen verteidigt. Und in dem Fall, in der Kontroverse ist es halt diese kleine aggressiv antizionistische Sekte, die halt sich da offensichtlich auch den fiesesten Antisemiten zur Verfügung stellt.
Ja, eine andere Form des Antizionismus, die es auch in der jüdischen Community, sage ich jetzt mal, gab, war der Antizionismus in der jüdischen sozialistischen Bewegung. Also es gab zwar auch sozialistische Zionistinnen, aber es gab auch sozialistische Antizionistinnen. Also ich glaube, man muss da jetzt nicht in die Tiefe einsteigen, das ist sicherlich ein ganz interessantes Thema, aber vielleicht um das ein bisschen zu verallgemeinern, aus der Perspektive, dass sie für eine allgemeine Befreiung der Menschheit kämpfen, die dann im Sozialismus stattfinden soll, natürlich so eine partikulare Emanzipation abgelehnt haben und auch darauf verwiesen haben, dass natürlich so ein eigener Nationalstaat seine Problemchen, sage ich jetzt mal, mit sich bringt oder seine Errichtung und eher für ja, die sozialistische Weltrepublik, klar, wenn man dann für die sozialistische Weltrepublik kämpft und denkt, das ist auch in absehbarer Zeit zu erreichen, ist das vielleicht auch nicht so wichtig, dass dann die Jüdinnen und Juden einen eigenen Staat bekommen. Da gab es auch die entsprechende Ablehnung dann davon.
Ja, man kann ja auch nochmal deutlich sagen, diese Strömung ist nicht nur deswegen verschwunden, weil Israel gegründet worden ist, sondern weil halt es nicht geklappt hat, die jüdischen Minderheiten zu schützen, sowohl vor nicht-linken Angriffen, was ja dann quasi in der Shoah gegipfelt ist, sondern auch, weil glaube ich auch viele linke jüdische Menschen gemerkt haben, hey, Moment mal, es gibt halt auch sowas wie einen linken Antisemitismus, also Stichwort die Slansky-Prozesse in der Tschechoslowakei und auch haben immer wieder, ob das jetzt aus Überzeugung war oder aus instrumentellen Gründen, haben auch immer wieder linke Parteien und Bewegungen antisemitische Diskurse aufgenommen und verstärkt, und da ist dann natürlich auch quasi die Hoffnung in die linke Bewegung halt auch nach und nach ganz schön geschwunden. Also kann ich auch gut nachvollziehen. Da haben Linke einfach auch versagt.
Ja, und ich meine, das hat ja auch leider nicht funktioniert mit der sozialistischen Weltrepublik. Kommt ja auch noch.
Habe ich auch schon gehört.
Ja, hast du auch schon gehört. Ja. Okay, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, läuft unter dem Namen Postzionismus. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich aufnehmen soll, aber ich würde sagen, das hat schon auch was mit Antizionismus zu tun. Also man bezeichnet mit dem Begriff Postzionismus eine, man kann es eigentlich nicht Strömung nennen, aber eher so eine Einstellung unter heutigen, vor allem Jüdinnen und Juden in Israel oft, aber auch außerhalb von Israel, die, ich würde gar nicht sagen, dass die jetzt den Staat Israel oder seine Existenz als solche ablehnen, da gibt es auch solche Leute, aber nicht unbedingt, die aber quasi problematisieren die ganzen, das was als Kosten dieser Nationalstaatswerdung man bezeichnet könnte. Also gerade den Umgang mit der palästinensischen, mit der arabischen Bevölkerung von Anfang an bis heute, das wird halt so als eine, manchmal Begleiterscheinung, manchmal als notwendiger Bestandteil des Zionismus angesehen und aus einer, ja, ich sag mal, progressiven, durchaus progressiven Perspektive problematisiert und gesagt, also wenn Zionismus das bedeutet, ist es wirklich so gut, dass wir Zionismus haben. Aber es ist mir, scheint mir auch so eine Debatte innerhalb der jüdischen Community vor allem zu sein. Was ich daran, glaube ich, wichtig finde, ist natürlich schon, dass dieser Punkt von, dass es gewisserweise was trifft, und vielleicht hängt das auch mit dem zusammen, was du vorher als den doppelten Charakter des jüdischen Staates bezeichnet hast. Also egal, ob man das jetzt als Kolonialismus bezeichnet oder als bürgerlichen Nationalstaat, alle bürgerlichen Nationalstaaten, vielleicht nicht alle, aber mir fällt gerade keine ein, auf denen das nicht zutrifft, haben eine Gründungsgeschichte, die Gewalt beinhaltet. Also die haben sich sehr oft durch Vertreibung, durch Homogenisierung von ihrer eigenen Bevölkerung, durch Ausschluss und Einschluss und diese Prozesse begleitende Gewalt konstituiert. Und das ist bei Israel auch der Fall. Und das kann man natürlich auch problematisieren und kritisieren.
Ja, also das stimmt. Ich meine, bei vielen neuen Staatsgründungen war es halt noch so, dass das auch ein Resultat von vorangegangenen Grenzziehungen, in die die Leute nicht, also die EinwohnerInnen halt nicht, die hatten da nichts zu sagen, die waren da nicht einbezogen. Und da war das halt das Resultat auch von so kolonialen Grenzziehungen. Also ganz viele Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent resultieren halt auch aus vorangegangenen kolonialen Herrschaftspraxen. Da würde ich halt sagen, das ist jetzt nicht einfach bloß so die Schuld von den Leuten, sondern das ist halt die Schuld von denen, die da halt, keine Ahnung, 100, 150 Jahre geherrscht haben und zum Teil auch erst Bevölkerungsgruppen so ein Stück weit erfunden haben oder getrennt haben, um halt dieses Teil- und Herrscheprinzip zu praktizieren.
Die nächste Form des Antizionismus, die ich mir notiert habe, ist der Antizionismus im arabischen / islamischen Raum. Weil das ja manchmal zusammenfällt, weil viele Staaten im arabischen Raum sich auch als islamische Staaten verstehen oder wo der Islam vorherrschend ist. Das ist, würde ich sagen, nochmal eine besondere Form von Antizionismus, die schon vor der Entstehung Israels angefangen hat, als die Bevölkerung, also diese Staaten versucht haben, die Entstehung von Israel zu verhindern, aber auch nach der Entstehung von Israel weiterhin besteht. Was da jetzt genau die Gründe sind, das ist, glaube ich, ein recht kompliziertes Thema, wo man tief in die Geschichte einsteigen sollte, aber man kann, glaube ich, sagen, naja, zwar haben sich jetzt die diplomatischen Beziehungen Israels zu den umgebenden Staaten, die hatten so Auf und Abs im Laufe der Geschichte, aber tendenziell könnte man sagen, dass die umliegenden Staaten lange Zeit Israel nicht anerkannt haben, nicht akzeptiert haben, also Staaten wie Ägypten, Syrien, Jordanien immer wieder versucht haben, seine Entstehung zu verhindern oder auch nach seiner Entstehung den Staat wieder zu zerstören. Das ist da einfach, was die Erklärung jetzt dafür ist, es fällt mir gerade schwer, das so in einem Satz zusammenzufassen, aber ich glaube, man kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, ne, dass es halt irgendwie so ein Dorn im Auge dieser ganzen Staaten ist, einfach ein Staat, der weder sich als arabischer Staat versteht, noch als ein islamischer Staat in dieser Umgebung. Das ist einfach sind so Probleme angelegt.
Ja, wobei es gab, was man ein bisschen immer auch schauen muss, dass es auch so eben halt einmal sich auch geändert hat teilweise und dass es halt auch in der Region, also in dem historischen Mandatsgebiet Palästina, durchaus auch nicht nur einen ständigen Konflikt gab, sondern es gab auch Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Art, die auch eine Zeit lang kooperiert haben. Ich glaube, wichtig ist es nochmal zu sehen, dass es häufig auch so einen religiösen Ton hat oder Unterton, weil es um Jerusalem geht. Jerusalem ist einfach eine heilige Stätte im Islam. Ich glaube, die drittwichtigste heilige Stätte ist gleichzeitig auch im Christentum und im Judentum eine heilige Stätte. Und man betrachtet es dann halt, also so besonders religiös-konservative bis religiös-fundamentalistische Leute betrachten es halt sozusagen als eine Art von Schmach, dass halt Felsendom, ich glaube schon, dass der halt nicht, ausschließlich muslimische Hand ist oder so. Also das wird ja auch immer aufgerufen zur Befreiung der heiligen Stätten von den Ungläubigen. Und ganz wichtig ist es, Antizionismus und häufig auch Antisemitismus sind in vielen muslimisch oder muslimisch-arabischen Staaten sind ein Herrschaftsinstrument, weil man halt sozusagen da irgendwelche autokratischen Herrscher, ob das jetzt Saddam Hussein früher war oder Gaddafi in Libyen oder sonst wer, die haben halt immer quasi, obwohl sie selber brutale, grausame Herrscher waren, die Minderheiten unterdrückt haben, also Saddam Hussein zum Beispiel Kurden und Kurdinnen oder auch zum Teil die schiitische Bevölkerung im Südirak, die haben immer so drauf verwiesen, ja, wir müssen jetzt sozusagen Israel beseitigen, wir müssen da halt irgendwie die heiligen Stätten befreien oder sowas. Und das war halt auch offensichtlich ein Ventil, um halt Unmut in der Bevölkerung in eine andere Richtung zu lenken, weil sie sonst vielleicht auch Schiss hatten, dass es sie selber trifft, der Unmut. Das wäre ja auch ein bisschen gerechtfertigter gewesen, dass die irakische Bevölkerung über Saddam Hussein wütend ist und nicht über quasi die Behandlung ihrer arabischen Brüder und Schwestern, weiß nicht, mehrere hundert Kilometer weiter weg. Und im Iran hat es auf jeden Fall auch noch diese Rolle. Also da, es funktioniert glaube ich nicht mehr so gut, aber da hat man auch sehr stark von der iranischen Theokratie, dass da halt quasi, also das sind jetzt keine, die iranische Theokratie, das sind keine Araber, sondern das sind ja persischsprachige Leute und so weiter, dass die halt ständig darauf verweisen, ja, wir müssen halt jetzt irgendwie da die Palästinenserinnen befreien, und das ist jetzt viel wichtiger als, keine Ahnung, Reformen im Iran anzuleiten. Darauf haben die eh keinen Bock.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man kann allgemein sagen, dass viele Staaten um Israel herum sich entweder als Vertreter der arabischen Bevölkerung verstehen oder verstanden haben. Ich meine, der Panarabismus war auch eine Zeit lang im 20. Jahrhundert stark. Es gab ja auch diese Vereinigte Arabische Republik mit Ägypten und Syrien, soweit ich mich erinnern kann, solche Geschichten. Und da ist natürlich die Vertreibung der arabischen Bevölkerung, die stattgefunden hat aus diesem Gebiet, immer so also man verliert auch ein bisschen so das Ansehen als oder die Legitimation als Vertreter der arabischen Interessen, wenn man das einfach so zulässt und da keinen Protest einlegt und nichts dagegen tut. Das ist auch für diese herrschenden Eliten in diesen Staaten immer wichtig, weil dieses Bild aufrechtzuerhalten. Wir vertreten die Interessen der ganzen Bevölkerung und deswegen muss man da auch gegen Israel vorgehen. Genauso wie bei Staaten, die sich eher als Vertreter auf der religiösen Ebene verstehen, also als Vertreter des Islams, im Prinzip dasselbe Phänomen. Und ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist so ein antikolonialer Blick, denn viele von diesen arabischen Staaten haben sich von den Kolonialmächten, das sind vor allem dann Großbritannien und Frankreich gewesen, unabhängig gemacht und Israel wurde so betrachtet als noch der letzte Überbleibsel von dieser Kolonialmacht, die sich dann noch irgendwie festgesetzt hatten, weil Israel natürlich schon immer einen besseren Draht in der Regel hatte zu den ehemaligen Kolonialmächten im Westen als jetzt diese anderen Staaten wie Ägypten. Wobei das auch nicht einheitlich ist. Also Jordanien war ja zum Beispiel immer ganz gut auch mit dem Westen.
Mhm. Und vielleicht sollte man auch nochmal darauf hinweisen, was irgendwie, also eine wenig bekannte geschichtliche Tatsache ist, dass nach dem Krieg 1967 tatsächlich zwei arabische Nachbarstaaten sind, die sich auch, also Israel hat sein Gebiet vergrößert, und gleichzeitig haben aber auch zwei arabische Nachbarstaaten haben tatsächlich auch erstmal Gebiete, die Palästina waren, annektiert, nämlich halt Jordanien hat das Westjordanland annektiert und Ägypten den Gazastreifen. Aber das ist irgendwie so, also die haben dann irgendwann sich dem gebeugt, dass da halt auch ein unabhängiges palästinensischer Staat entstehen soll, aber die haben sich auch erstmal diese Gebiete einverleibt.
Ich komme zum letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das wäre der Antizionismus in der internationalen Linken. Der ist, glaube ich, in der nicht deutschsprachigen Linken nochmal weiter vertreten oder eher viel eher akzeptiert als in der deutschsprachigen Linken, aber mittlerweile ja auch in der deutschsprachigen Linken sehr gut aufgestellt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und vielleicht reden wir auch nochmal ausführlicher darüber im Verlauf der Folge. Ich würde so sagen, meine erste Einschätzung wäre, dass der Antizionismus in der Linken sehr oft viele Sachen verbindet, die wir teilweise schon aufgezählt haben. Also der verbindet antikoloniale, postkoloniale Perspektiven mit sozialistischen, eher so antinationalen Perspektiven und das geht da so ein bisschen drunter und drüber.
Ja, also ich würde sagen, er ist hegemonial außerhalb des deutschsprachigen Raums. In der globalen Linken, ehrlich gesagt, ist das auch was mich nochmal nach dem 7. Oktober 2023 ziemlich erschüttert hat. Also weil es da gab es auch keinen Moment von, okay, das ist jetzt, also das ist jetzt ein Überfall, das sind ganz viele auch Zivilisten massakriert wurden, es gab sexualisierte Gewalt etc., sondern es wurde halt sehr stark, sehr schnell halt als irgendwie, das ist halt der Befreiungskampf und jetzt wehren sich die Unterdrückten, die Indigenen, die Kolonialisierten etc. Und es wurde also total verharmlost, wer da der Akteur war und wie das Vorgehen war. Also es haben halt Linke plötzlich eine islamistische Organisation gelobt und hochgehutet zu einer Befreiungsorganisation und das hat mich persönlich schon sehr stark erschüttert. Ich würde sagen, es ist halt, Antizionismus ist in größeren Teilen der Linken zu einer Art von Selbstverständlichkeit geworden, die auch häufig ist, fast schon essentialisiert wird. Also wenn man links ist und oder vielleicht auch noch links und migrantisch, dann muss man automatisch antizionistisch sein. Und wenn man das nicht ist, dann ist das, also führt das mindestens zu Verwunderung und aber sehr stark auch zu Widerspruch und tatsächlich bis hin zur Anfeindung. Und wenn man das nicht ist, das heißt nicht, dass man dann super pro-israelisch ist oder so, sondern dass man halt einfach Sachen vielleicht ein bisschen differenzierter sieht. Und diese Differenzierung, die findet halt leider überhaupt nicht mehr statt. Und ich würde sagen, es hat sich da so ein anti-imperialistischer Dualismus durchgesetzt. Also die Linke denkt leider, ich betrachte das inzwischen auch viel kritischer als früher, auch sehr stark in so Dualismen, Gut-Böse. Und auf der einen Seite sind die Guten, auf der anderen Seite die Bösen. Und dann gruppiert man sich natürlich bei den Guten und dann ist man halt irgendwie, also ist das halt alles geklärt. Und das wendet man, diesen Dualismus wendet man halt auch auf diesen Konflikt an. Den gibt es auch in anderen Konflikten, ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist oder in sonst was früher im Kalten Krieg oder so. Und dann gehen halt die ganzen Zwischentöne, die Grauzonen etc. verloren.
Ich meine, diese krasse Solidarisierung mit der Hamas oder so, die gibt's auf jeden Fall, auch in Deutschland. Ich würde das eher bei so ML-Gruppen, also bei eher so stalinistischen, maoistischen Gruppierungen verorten, wo das dann wirklich offensichtlich ist. Ich glaube, die große Masse auch der antizionistischen Linken in Deutschland ist nicht so, dass sie sich mit der Hamas solidarisiert, sondern die hat so ein bisschen eine andere Form von Antizionismus, der ist auch so antikolonial, antiimperialistisch ausgerichtet, aber jetzt nicht so, dass man sich damit der Hamas wirklich solidarisiert, sondern dass man irgendwie für Frieden ist. From the river to the sea, für Frieden in Palästina, aber jetzt natürlich nicht die Hamas lobhudeln würde. Was man da viel eher macht, ist die offizielle Berichterstattung und das Verhalten der Bundesregierung zum Beispiel die ganze Zeit zum großen Problem zu erklären und aufs Korn zu nehmen, als jetzt das Verhalten der Hamas natürlich.
Ja, also das stimmt. Ich meine jetzt eher so global gesehen, da haben sich halt viele, haben die Hamas als Befreiungsorganisation eingeschätzt oder gelobhudet. Ansonsten, also hierzulande hatte ich eher das Gefühl, dass Hamas, aber auch der Iran, die Hisbollah, die Houthis kaum als Konfliktakteure benannt oder charakterisiert werden. Also dass die so ein bisschen unter den Tisch fallen auch. Und ich möchte auch nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube, dass bei vielen, auch gerade Jüngeren, also wir könnten auch nochmal drüber sprechen, ob das nicht auch ein bisschen eine Art von Generationskonflikt im deutschsprachigen Raum hat, aber dass bei vielen Jüngeren das natürlich auf eine Empathiefähigkeit zurückgeht, die aus sehr blutigen Bildern resultiert. Und das kann ich total nachvollziehen. Also das ist mir auch immer wichtig in Diskussionen mit pro-israelischen oder sind meistens auch eher so jetzt nicht irgendwie pro-israelischen Linken, indem die das irgendwie Netanyahu gut finden oder so ein Scheiß, sondern das sind halt Leute, die sagen, wir sehen halt das Leid und auf der israelischen Seite und so weiter. Auf jeden Fall, weil ich dass ich da auch immer anbringe, hey, das sind erstmal junge Menschen zum Teil, die sich jetzt gerade an diesen Konflikt politisieren und die sozusagen sehen, dass da massenhaft Leute leiden im Westjordanland durch Übergriffe, durch rechtsextreme Siedler oder im Gazastreifen durch die israelische Armee. Und das kann ich total nachvollziehen. Also diese Wut, diese Empathiefähigkeit, das ist ja auch erstmal was Gutes, aber ich befürchte, dass dann halt so im zweiten Schritt, dass man sich alles nochmal ein bisschen differenzierter anschaut, dass man dann halt schaut, okay, was sind Vorgeschichten, was ist eben halt auch, was ist so ein Konfliktakteur wie der Hamas, dass das halt leider nicht passiert und dass halt, ich würde sagen, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, aber ich würde sagen, dass da auch massig viel Unwissen im Raum ist, oder? Also vielleicht lesen die auch viel, aber immer was ganz anderes als ich, aber ich würde sagen, dass die, also dass da Wissen fehlt, wirklich.
Das weiß ich nicht. Ich würde jetzt tendenziell nicht sagen, dass die Leute weniger lesen oder so, die lesen halt andere Sachen als ich wahrscheinlich oder einseitig hier, also klar, aber das ist auch normal, man liest halt zuerst immer das aus seiner eigenen Blase. Ich finde es schon interessant, dass du das Thema Generationenkonflikt angesprochen hast, weil das wäre auch meine Einschätzung. Es gibt natürlich auch ältere Genossen und Gestalten in dieser Bewegung, aber die waren schon immer gegen Israel. Mir scheint es auch so, dass eine große Masse von Antizionisten in der Linken heutzutage eher junge Menschen sind. Ich frage mich auch, ob das vielleicht so eine Art Fortsetzung ist, ein bisschen aus den Klimaprotesten, denen so ein bisschen die Luft raus ist. Ich meine, Greta Thunberg ist ja auch steht ja symbolisch für diese Fortsetzung. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das viele junge Menschen sind, die ja auch bei den Klimaprotesten schon sehr mit so einem starken moralischen Anspruch aufgetreten sind, gegen dieses Establishment, was halt Probleme verschweigt, was Probleme nicht löst, was sogar Sachen verschlimmert und dass es ein ähnlicher Impuls ist, die jetzt gegenüber dem politischen Establishment in Deutschland, ne, diese ganzen Leute, die zum Völkermord schweigen, die nichts dagegen tun, das sind ja dann die Vorwürfe, die sich als Mittäter erweisen und da wird mit so einem sehr, ja, starken, richtenden Auge auf das politische Establishment geblickt und mit so einer Empörung dann auch dagegen protestiert. Ich habe mal im Jacobin-Magazin so ein Interview mit der Judith Scheidt gelesen, die auch so eine Aktivistin ist, die zuerst auf Instagram aktiv war in dieser Hinsicht und jetzt bei dieser Gaza-Flüchtlinge mitgefahren ist. Und die fand ich interessant, die hat so einen Satz gesagt, niemand hat das Recht, sich quasi zur Seite zu stellen, wenn es um diesen Völkermord geht. Also man hat nicht das Recht, das irgendwie anders zu nennen als Völkermord oder sagen, das ist für mich jetzt nicht so wichtig oder so. Also jeder hat die Pflicht, sich dagegen einzusetzen. Und wer das nicht macht, der ist Mittäter beim Völkermord. Das ist schon ein krasser Anspruch an die Gesellschaft und die Bevölkerung und in die Politik, finde ich. Aber das zeigt, glaube ich, ganz gut dieses Mindset oder wie sagt man da heutzutage, die Einstellung, mit der diese jungen Menschen da protestieren gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Fortsetzung ist von anderen antirassistischen, klimapolitischen Bewegungen, in denen ja auch viele junge Menschen aktiv waren.
Aber ich würde trotzdem noch mal gerne ein bisschen auf das Nichtwissen abheben. Also damit meine ich jetzt nicht, dass Leute nicht die Detailtiefe haben. Aber ich finde es so ein bisschen, also es gibt halt nicht so dieses Überblickswissen. Also zum Beispiel über andere Konflikte. Und jetzt ist es natürlich auch problematisch, weil ich selber nutze jetzt Beispiele, zu denen ich mich auch nur bedingt informiere und zu denen ich nicht aktiv bin gerade. Also ich war höchstens mal auf einer Demo gegen die Militärdiktatur in Eritrea oder sowas, aber das auch schon vor einigen Jahren. Aber dass man dann halt so sagt, okay, wenn ihr halt nicht dieses Überblickswissen habt, dann ist dieser eine Konflikt auch der allerschlimmste und schrecklichste Konflikt in der Welt. Und er hat sich dem auch tatsächlich in den letzten Monaten angenähert. Also das muss man auch deutlich so sagen. Das ist ein winziges Gebiet. Und wenn man das halt quasi in Bezug zur Bevölkerung setzt, wie viele Zivilisten da gestorben sind, dann ist das auch sozusagen vielleicht sogar zeitlang der allerschlimmste Konflikt der Welt gewesen. Aber in zum Beispiel absoluten Zahlen war im vorletzten Jahr, in 2023, war zum Beispiel der Tigray-Konflikt in Äthiopien der blutigste Konflikt, wo es auch mit der höchsten Anzahl an zivilen Toten. Und den kennt niemand. Also ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und würde sagen, wenn ich Leuten nicht Äthiopien sage, sondern bloß Tigray und fragen würde, hast du schon mal was davon gehört? Auch unter vielen Palästina-Aktivistinnen, die meisten würden den Namen vermutlich, würde denen erstmal nichts sagen. Und aus so einer quasi dann verkleinerten Perspektive auf die Welt, die halt quasi nicht links und rechts auf andere Konflikte schaut, dann wird das halt sozusagen zum Wichtigsten. Und dann gibt es aber auch über die Konfliktgeschichte häufig eher natürlich sehr einseitiges Wissen, aber zum Teil auch Nichtwissen. Also was weiß ich über Linkszionismus oder über die Kibbutz-Bewegung und so weiter. Ich würde mal behaupten, da ist wenig Wissen vorhanden, oder?
Ja, das kann schon sein, das weiß ich nicht. Also, pff, keine Ahnung. Wollte vielleicht noch sagen, vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen eine kurze Sammlung machen zu den, ja, zu den Formen, in denen sich dieser Antizynismus in der deutschen Linken äußert. Also mir fallen da solche Parolen an wie Zionisten sind Faschisten, From the River to the Sea, Palestine will be free. Also auch, ich denke mal, eher die Minderheiten von Leuten versucht mit diesem Spruch sowas zu sagen wie, wie das, was die Hamas mit diesem Spruch sagen will, sondern Leute stellen sich dann irgendwie halt so ein friedliches Palästina vor, wo Juden und Jüdinnen und Araber und Araberinnen zusammen wohnen und sich umarmen jeden Tag oder so.
Könnten es auch als naiven Antizionismus bezeichnen.
Vielleicht auch, ja. Genau, die Symbole, bei denen das Gebiet in Farben der palästinensischen Nationalbewegung dargestellt wird. Ich meine, das ist ja schon bezeichnend, dass das dann Palestine will be free heißt und nicht Israel will be free. Also es wird dann auch kein Staat Israel sein, sondern ein anderer Staat. Bei der Übernahme von Forderungen finde ich, die im Prinzip darauf hinauslaufen, den Staat Israel abzuschaffen. Also zum Beispiel bei der Forderung nach dem Rückkehrrecht der, ich weiß nicht, wie viele Millionen das mittlerweile sind, etwa 5, glaube ich, palästinensischen Geflüchteten und ihren Nachkommen, die, wenn sie halt umgesetzt werden würde, darauf hinauslaufen würde, dass Israel natürlich oder würde dann eh in Palästina umbenannt werden, vermutlich auf jeden Fall kein Staat mit einer jüdischen Mehrheit wäre und damit natürlich die Jüdinnen und Juden in dem Staat auch so ein bisschen auf das, ja, Wohlwollen, sage ich jetzt mal, der arabischen Bevölkerung angewiesen wären, die ja, man sieht, nicht so gut auf die zu sprechen ist im Allgemeinen in letzter Zeit. Genau, aber also im Prinzip würde ich sagen, antizionistisch sind sehr viele Forderungen, die, es gibt ja auch Leute, die quasi ganz explizit sagen, Israel hat kein Existenzrecht mit so einem komischen Argument. Im Völkerrecht gibt es so einen Paragraph nicht, der Existenzrechten regelt oder so und sowas. Ja, aber das sind wären für mich so typisch antizionistische Forderungen. Fällt dir noch was ein?
Genau, also die Delegitimierung, wir hatten ja schon bei der letzten Folge die 3D ist, die Delegitimierung von Israel, aber auch damit Verbundenheit von Zionismus. Vielleicht auch da nochmal, wenn man aus Antizionismus eine Variante von Antifaschismus und ich würde dem vehement widersprechen macht, dann ist ja auch im Umkehrschluss Zionismus auch Faschismus. Und auch da kann man nochmal sagen, da gibt es sogar einen UN-Beschluss dazu, aber das ist aufgrund der Lobbyarbeit von antizionistischen Staaten zustande gekommen. Und ich glaube, da waren noch einige Autokratien, also irgendwelche Diktaturen, die halt innerhalb von der UN es geschafft haben, diesen Beschluss zeitweise durchzusetzen. Er wurde dann auch wieder zurückgenommen, dass die das halt quasi halt geschafft haben, da durchzudrücken in der, ich glaube, in der Konferenz von Durban war das in Südafrika. Ja, ich wäre immer noch wieder bei dem Wissen, bei dem fehlenden Wissen sozusagen über quasi Verhältnisse vor Ort, ohne dass wir, glaube ich, jetzt auch über alles das Superwissen haben, aber ich glaube, die Annahme, dass dann halt alle Haya-Popaya friedlich zusammenleben würden. Das ist natürlich was, wo wir denken, das wird vermutlich so nicht stattfinden, obwohl wir uns das natürlich wünschen würden. Ne? Also es wäre jetzt nicht so, dass ein binationaler Staat etc. wir auch, ich glaube, vor der Gründung von Israel und auch noch ein bisschen danach auch immer mal wieder von so Linken angedacht worden ist. Das wäre durchaus was schön gewesen wäre, ist aber halt tatsächlich nicht so gekommen. Und es geht auch nicht darum, dass irgendwie es eine verankerte gegenseitige Feindschaft gibt, die in irgendeiner Weise nicht behoben werden kann. Also natürlich, aber es sind nun mal halt jetzt die gegenseitigen Feindschaften da und ich glaube, es braucht jetzt leider Jahrzehnte, bis man halt da tatsächlich halt eine Art von Ausgleich, eine Art von Anerkennung von gegenseitigen Verletzungen etc. hinbekommt. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt sozusagen nur einen Staat auf diesem Gebiet von Israel und Palästina, dann ist das halt, also entweder sind das Leute, die so großisraelischen Fantasien folgen und die wollen halt Palästina auslöschen oder verunmöglichen, oder es sind halt die andere Seite und die wollen halt Israel auslöschen. Und das sind beides Leute, die, das muss man auch ganz deutlich nochmal so sagen, die wollen keinen Frieden, sondern die wollen den Sieg ihrer Seite. Und die wollen damit halt auch quasi, dass die jeweilige andere Seite unterliegt und dann alle Nachteile bis hin zu Vertreibungen etc. erleiden muss. Und das sind keine Friedensfreunde und Freundinnen.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Vielleicht können wir zu dem Punkt gehen, das ist ja schon ein bisschen angeklungen, was eigentlich das Problem am Antizynismus ist. Wie, es gibt ein Problem am Antizynismus? Ich würde sagen schon, und für mich wäre das Hauptproblem tatsächlich diese, im deutschen Diskurs würde man sagen, quasi die Leugnung des Existenzrechts Israels, glaube ich, so sagt man das offiziell. Also das ist eine Einstellung oder eine Politik, die sich gegen einen jüdischen Staat richtet und gegen auch die Notwendigkeit, ihn zu erhalten. Ich glaube, manchmal tut sie das sehr bewusst, manchmal tut sie das eher ja unbewusst, aber der Antizynismus negiert einfach die Notwendigkeit für einen Schutzraum für Juden. Diese Notwendigkeit, die ist, glaube ich, aufgrund der Erfahrungen, die Jüdinnen und Juden im 19. und 20. Jahrhundert vor allem gemacht haben, sehr evident. Also es ist ja nicht so, dass zum Beispiel, das Problem war ja nicht nur, dass zum Beispiel die Juden im Dritten Reich vernichtet wurden, sondern dass während die Vernichtung schon lief, die britische Mandatsmacht in Palästina es Schiffen mit jüdischen Geflüchteten verwehrt hat, dort anzudocken, damit sich die Leute irgendwie in Sicherheit bringen konnten. Das war ja so einer der, also das ist ja einer der Punkte, wo man halt sieht, wenn man keinen Staat hat, wo man selber darüber entscheiden kann, hier können alle Juden Zuflucht finden, dann, also dann hängt man halt davon ab, dass irgendwelche anderen Staaten entscheiden und dann können solche Situationen entstehen. Und wenn man sich die Geschichte der Verfolgung von Juden und Juden in Europa anschaut, dann finde ich das auch sehr plausibel zu sagen, irgendwie es gibt diese Notwendigkeit für so einen nationalen Schutzraum. Und die Geburtsstunde des Zionismus war ja auch genau quasi so ein Fall, ne, der Dreyfus-Prozess in Frankreich, wo Theodor Herzl, der einer der Begründer der zionistischen Bewegung, quasi aus diesem Fall den Schluss gezogen hat, okay, selbst wenn wir uns voll integrieren in die europäischen Gesellschaften, selbst dann können wir nicht vor Verfolgung sicher sein, weil selbst dann finden sich noch Leute, die sagen, nee, ihr gehört eigentlich nicht hier rein, was macht ihr hier, was habt ihr eigentlich für finstere Absichten, und selbst dann werden wir verfolgt. So ein bisschen interessant, diese Geschichte der Verfolgung im Mittelalter waren die Juden ja so ein bisschen ausgesondert, eher auch aus der christlichen Gemeinschaft, und wurden so als diese, die anderen, die da in ihren eigenen Siedlungen irgendwie leben und ihren eigenen Kultus pflegen, betrachtet und deswegen angefeindet. Dann in der Zeit so der bürgerlichen Aufklärung wurden die dann dafür kritisiert, dass sie sich nicht integrieren. Also zum Beispiel diese Text von Marx, wie heißt das, über die Judenfrage, der bezieht sich ja auf sein Buch von Bruno Bauer über die Judenfrage. Also das heißt die Judenfrage, wo Bruno Bauer den Juden vorwirft, dass sie sich nicht genügend in die bürgerliche Gesellschaft integrieren und immer noch so für sich da wohnen. Und als sie sich integriert haben, war es dann aber auch nicht recht, ne? Dann hat man so gesagt, oh, jetzt haben die uns unterwandert und sind jetzt so mitten unter uns und wir können die eigentlich gar nicht mehr so richtig sehen, weil sie nicht mal ihre eigenen religiösen Bräuche pflegen, sondern nur irgendwie unter uns existieren. Die sollten alle weg hier aus diesen Gesellschaften einen eigenen Staat vielleicht bekommen. Und als sie einen eigenen Staat bekommen haben, ist es dann auch wiederum Leuten nicht recht. Das ist so eine sehr problembehaftete Geschichte die ganze Zeit. Aber ich finde, was in der ganzen Geschichte schon deutlich wird, ist die Notwendigkeit nach einem jüdischen Staat, und diese wird natürlich im Antizynismus negiert, und das ist, glaube ich, auch das größte Problem. Und die Auflösung des Staates Israels würde ja nicht nur bedeuten, dass dieser Schutzraum verloren geht, sondern ich denke, es würde dazu führen, dass wieder eine sehr große Vertreibung, diesmal halt aus dem ehemaligen Raum des Staates Israel, von Jüdinnen und Juden stattfinden würde. Und das kauft man sich dann damit natürlich auch ein, wenn man sowas fordert.
Und ansonsten ist ja schon interessant, dass es in der Linken ansonsten auch für viele religiöse und ethnische Minderheiten sehr viel Verständnis dafür gibt, dass sie einen eigenen Staat haben, auch quasi aus Schutz. Manchmal wird es natürlich noch sehr befreiungsnationalistisch aufgeladen, dass dann irgendwie gedacht wird, ja, und da fängt dann irgendwie der Sozialismus in irgendeinem Land an. Aber es gibt ja so, keine Ahnung, ob das jetzt die Katholikinnen in Nordirland sind, ob das das Baskenland ist, ob das Kurdistan ist, etc. Gibt es ja ansonsten schon irgendwie auch ein Verständnis dafür, dass Minderheiten einen eigenen Staat bekommen sollten. Und ob ich jetzt immer dieser nationalen Logik folgen will, sei mal dahingestellt. Aber man argumentiert ja auch häufig mit der Verfolgung, mit der Bedrohung durch eine Mehrheitsbevölkerung, mit der Ausgrenzung etc. Und das ist dann halt irgendwie bei Juden und Jüdinnen ist es eine Ausnahme. Klar, es ist nochmal eine andere Situation, weil viele Juden und Jüdinnen von woanders in dieses Gebiet neu gekommen sind. Aber auch das muss man deutlich sagen, es gab immer in Palästina auch Juden und Jüdinnen. Also wenn man sich die Demografie von Jerusalem anschaut, dann war das da war das immer auch eine große Minderheit, teilweise zeitweise glaube ich auch eine Mehrheit in dieser Stadt. Also es war jetzt nicht so, dass die in ein Land, wo seit 3000 Jahren irgendwie keine Juden und Jüdinnen mehr gelebt haben, gekommen sind, sondern es gab sie auch schon vorher und es gab ja auch schon relativ früh diese zionistischen Besiedlungswellen, aus denen dann halt quasi das Gebiet, also wo die dann halt gesiedelt haben, das erste Gebiet, also wo es noch kleiner, wo Israel noch kleiner war, von Israel entstanden ist.
Ja, was ich in dem Zusammenhang auch wichtig finde, ist, glaube ich, dass es so verschiedene, das habe ich schon angesprochen, Formen von diesem von dieser Abschaffung Israels gibt, glaube ich. Oder dass es so aus verschiedenen Perspektiven manchmal bewusst, manchmal eher unbewusst oder unformuliert bleibt. Ich glaube, es gibt so sehr bewusste Formen von Antizionismus, wie zum Beispiel in der palästinensischen Nationalbewegung, die wollen einfach kein Israel haben. Also die wissen auch, was das bedeuten würde, wenn was sie wollen. Die wollen halt, dass dieses Land wieder an die palästinensische Bevölkerung zurückgegeben wird. Die Juden sollen sich halt irgendwohin verziehen. Es gibt eher so, glaube ich, Formen von Antizionismus, die sich um die Konsequenzen ein bisschen überhaupt nicht kümmern. Also mir scheint, diese ganzen Leute, die so eine Entkolonisierung fordern, die kümmern sich gar nicht darum, was das eigentlich bedeuten würde. Also wo sollen dann diese Leute hin, diese Jüdinnen und Juden? Die sollen da halt weg, aber die stellen sich gar nicht die Frage, wie das erreicht werden soll. Wo sollen die hin? Wer wird sie dann von dort vertreiben? Die werden ja vermutlich nicht einfach so selber gehen. Das ist irgendwie so ein Wunsch, so eine coole Forderung, ja, wir sind gegen Kolonialismus anzubringen, der sich aber um die Konsequenzen von dem Wunsch irgendwie selber gar nicht kümmert. Und dann, das hatten wir ja auch schon angesprochen, gibt es eher so, ich würde auch sagen, ein bisschen schwache Vorstellungen von, ja, die Leute leben dann halt in einem Land, das heißt dann nicht Israel, sondern Palästina, friedlich zusammen und alles wird gut. Auch in der Friedensbewegung eine sehr verbreitete Forderung und auch eine Perspektive, aus der zum Beispiel die Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt wird, oft.
Und als zukünftiges Ideal ist es natürlich schön. Also das würde ich auch unterstützen, aber es ist halt was gerade nicht umsetzbar wäre, ohne halt eine Fortführung von dem Konflikt quasi im Innern dieses Staates.
Genau, das würde ich auch sagen. Was mir an dem Thema wichtig ist, an dem Punkt, ist schon zu sagen, dass ich das finde, man könnte einerseits sagen, ja, aber alle diese verschiedenen Formen laufen aufs Gleiche hinaus. Und ich würde dem auch ein bisschen zustimmen, aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein Unterschied in der Mentalität, sage ich jetzt mal, was man sagt. Also, weil manchmal gibt es so eine Kritik von, du bist dafür, dass Juden und Araber in Palästina friedlich zusammenleben. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, alle Juden werden vertrieben werden müssen. Das heißt, die Juden verlieren ihren Schutzraum. Das heißt, die Juden werden wieder überall auf der Welt der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt. Das heißt, du bist Antisemit. Und dann wird halt aus einem Menschen, der so ein bisschen drauf ist, ja, ich will, dass alle friedlich zusammenleben, sehr schnell ein Antisemit, weil immer über so ein, ja, aber die objektive Folge aus deiner Forderung wäre quasi die Vernichtung aller Juden auf der Welt, wird so ein Zusammenhang aufgemacht, wo man sehr schnell so eine sehr harten Kritik auch anheimfallen kann. Und das finde ich dann wiederum nicht richtig. Also ich finde überhaupt, man sollte so, klar, man sollte irgendwie immer gucken, passt die Realität zu den Wünschen und Vorhaben, die die Leute äußern, oder was wären eigentlich die objektiven Folgen von dem, wenn man das umsetzen würde, was du sagst, aber man sollte es damit auch nicht übertreiben. Ich meine, ein bisschen hatten wir sowas auch beim Ukraine-Krieg, ne, dass Leute halt, die sagen, Deutschland soll keine Waffen liefern, Putin-Freunde genannt werden, obwohl die natürlich subjektiv keine Putin-Freunde sind, aber es wird dann immer so argumentiert, okay, dann wird die Ukraine verlieren, du wirst also, dass Russland gewinnt, du bist also objektiv irgendwie ein Putin-Freund. Mhm. Und das ist auch schon okay, auf sowas hinzuweisen, aber man sollte halt echt auch vorsichtig mit solchen Etikettierungen sein. Und da finde ich schon wichtig, auch in der quasi in der subjektiven Sicht zu unterscheiden, aus welcher Perspektive eigentlich Leute auch antizionistische Positionen äußern und was die wollen. auch wenn ich die im Grunde alle nicht gut finde, weil wir haben gerade darüber geredet, das Problem ist, dass die halt alle Israel abschaffen wollen. Ich fände es jetzt nochmal interessant, über die Motive von Antizionismus in der Linken zu reden. Ich würde sagen, dass der hochemotionalisierte Charakter der ganzen Debatte um Israel und der antizionistischen Äußerungen, aber auch, dass das so viel Aufmerksamkeit auch erzeugt und beansprucht bei den Leuten, zeigt für mich schon so ein bisschen an, dass es so gewisse Bedürfnisse befriedigt, die ganze Thematik, und da fände ich es ganz interessant, sich darüber zu unterhalten. Ich meine, abgesehen von dem offensichtlichen Motiv, dass natürlich super krass schlimme Sachen in Gaza einfach passieren und dass die israelische Armee da diese ganzen Gräueltaten und Zerstörungen einrichtet und da massenhaft Leute zu Bauschutt verarbeitet, das ist halt schon echt richtig hart, und klar, man wird darüber einfach kritisch, und da gibt es auch irgendwie nichts zu relativieren. Gibt es, glaube ich, doch, wenn man vor allem, wenn man so die Geschichte des Antizionismus in Deutschland in der Linken anschaut, auch noch andere Motive.
Genau, also ich frage mich, ich glaube, das ist eher für vorangegangene Generationen gilt, ob es nicht auch so eine Art neben Schuldabwehr-Antisemitismus auch Schuldabwehr-Antizionismus gibt. Wenn man nämlich halt aus Zionismus den neuen Faschismus macht, dann relativiert man halt den realen historischen Faschismus und stellt sich gleichzeitig auf die Seite der Guten, indem man halt antizionistisch ist gleich in dieser Denke dann antifaschistisch ist und macht ja das, was man den eigenen Großeltern oder Eltern vorgeworfen hat, nicht. Also es gab ja auch eine große Debatte in Westdeutschland, 68er, dass man halt so gesagt hat, ja, warum habt ihr da mitgemacht, etc. Und da quasi versucht man halt die Schuld sozusagen wieder gut zu machen oder sowas. Also es zeigt sich ja auch manchmal in so Analogien von Benennungen. Also wir hatten auch schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen.
Stimmt.
Ja.
Das hat so eine Parallele tatsächlich. Also ich würde auch trotzdem nicht sagen, dass es antisemitisch ist, aber es hat eine strukturelle Ähnlichkeit, sage ich jetzt mal.
Ja, dann hatte ich immer noch das Gefühl, dass es halt so ein eschatologisches Verständnis gibt, fast schon. Also es ist wirklich, also ne, es ist jetzt meine Außenwahrnehmung, aber dass irgendwie so Leute glauben, und um es nochmal deutlich zu sagen, dass halt sozusagen Palästina als unabhängiger und hoffentlich auch sehr demokratischer Staat existiert, das wünsche ich mir auch. Aber dass er halt, wenn es ein freies Palästina gibt, und das ist dann aber bei den Leuten häufig auch vom Jordan bis zum Meer, dass dann irgendwie, blöd gesagt, das Weltglück da ist. Und dann denke ich mir auch immer so, also wenn das von links kommt, das ist bloß, also erstens lehne ich es ab in den Grenzen, so wie ihr es skizziert, aber das ist, also ein unabhängiges Palästina ist bloß ein weiterer Nationalstaat. Und die haben, es gibt ja da auch keine relevante linke Gruppe, wie, was weiß ich, in Chiapas oder in Rojava oder so mit einem sozialen Programm. Also das ist so eine, uns ist bloß die nationale Befreiung von einer Gruppe wichtig. Und das finde ich schon ein bisschen fatal, weil linke Grundansprüche sind ja eigentlich schon, wir möchten halt auch wenigstens ein soziales Programm mit haben, und ansonsten würde ich sagen, ja, dann soll es auch ein unabhängiges Palästina geben, aber also das ist jetzt nicht was, woran ich irgendwie so linke Hoffnungen knüpfe, und das scheint mir bei vielen Leuten wirklich so zu sein, dass die halt der Überzeugung sind, wenn diese Weltungerechtigkeit einmal erledigt ist, dann ist das halt der erste Schritt in den neuen Morgen oder irgend sowas.
Ja, interessant. Genau, ich bin da ein bisschen unentschlossen. Ich glaube schon, dass ich auch solche Vibes irgendwie mitbekomme. Andererseits würde ich sagen, wenn man die Leute fragt, würden die natürlich nicht sagen, dass das quasi so das neue Zeitalter des Glücks einläutet. Aber ich glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist einerseits, dass es in der Linken so, es gibt einfach so einen Mechanismus oft, das gesagt wird, und der trifft halt auch jetzt auf die PalästinenserInnen zu: wenn die nicht befreit sind, ist niemand befreit. Und das ist dann so, wenn die Queers in Palestine nicht frei sind, ist kein queer Person auf der Welt frei. Oder wenn das Unrecht in Palästina nicht beseitigt wurde, liegt die ganze Welt in Ketten. Das gibt es auch in anderen Bereichen, dieselbe Argumentation, und die trifft jetzt so auch auf Palästina, und dadurch wird, glaube ich, dieser Eindruck erzeugt. So. Und auf der anderen Seite gibt es zwar vielleicht nicht bewusstseinsmäßig, aber performativ natürlich schon diese krasse Fixierung, also dass sich alles einfach um diesen Konflikt dreht. Also die ganze Tätigkeit von den Leuten, alles, was die jetzt irgendwie den ganzen Tag lesen, sich anhören, was die sagen, was die machen, dreht sich halt einfach um diesen Konflikt. Und man fragt sich so, ja, ist das, also woher kommt das eigentlich? Weil, wie wir besprochen haben, es gibt auch andere Konflikte auf der Welt, wo teilweise auch mehr Leute drunter leiden. Und es ist auch okay, wenn man sich irgendwie eine Sache aussucht, mit der man sich beschäftigt. Aber dass das jetzt so plötzlich und alle machen, ist natürlich schon auch seltsam.
Ich glaube schon, dass es irgendwie auch so, also Tendenzen sind, also blöd gesagt, auch Linke folgen, ich weiß nicht, ich scheue mich ein bisschen das Wort Mode zu nennen, ich habe jetzt versucht, Tendenzen ist aber auch nicht so das richtige Wort, aber halt Dynamiken ist es vielleicht eher, also dass man jetzt, auch wenn man gerade noch als junge Person neu in die Linke kommt, dann ist es jetzt das Politthema und es gibt ja immer wieder auch sich abwechselnde Politthemen und das ist jetzt halt so das, was halt, auch weil es natürlich gerade akut ist, was halt die Leute umtreibt und wenn man sich dann neu anschließt, dann ist das halt quasi das, womit man jetzt gerade viel Politik macht. Ich wollte nochmal dieses Wort Dualismus reinschmeißen, ich mache es, habe es schon gemacht, aber ich würde es gerne nochmal machen, weil ich glaube, dass es halt innerhalb der politischen Linken so eine starkes dualistisches Denken gibt in Gut und Böse. Das hat sich irgendwann, glaube ich, auch durch so einen Anti-Imperialismus herausgebildet, ist aber halt anhaltend geblieben und hat dann halt sozusagen, setzt sich immer auf neue Konflikte drauf, die man dann dadurch halt nicht mehr so differenziert anschaut, sondern wo man halt bestimmt, wer sind die Bösen, wer sind die Guten. Es hat auch viel mit Projektion zu tun. Und dann da halt sozusagen sich auf die Seite der Guten stellt. Und das ist wirklich schädlich, um halt Konflikte zu verstehen, weil natürlich gibt es irgendwie auch Konflikte, wo halt Leute mehr schuldig sind oder die Aggression sehr einseitig von einer Seite ausgeht. Aber also alles und die ganze Konfliktgeschichte so zu betrachten, das wird halt diesen Konflikten einfach überhaupt nicht gerecht. Übrigens, das macht auch nochmal in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt, überdeckt das auch. Also es gab jetzt eine Kundgebung oder Demonstration in Tübingen, die lautete irgendwie so, Israel, und zwar auch noch zum 7. Oktober, 77 Jahre Vertreibung, Völkermord und noch irgendwas. Und dann dachte ich mir auch immer so, hey, ihr tut da auch den Leuten, die für Frieden sind, in dieser Region einen Bärendienst, indem er so eine einseitige Erzählung, so ein einseitiges Narrativ etabliert, weil es gibt natürlich auch immer noch jüdische und arabische Israelis, die halt versuchen, da noch gemeinsam zu arbeiten, trotz aller auch vielleicht Unterschiede und unterschiedlichen Wahrnehmungen etc. und sagen, wir möchten halt hier gemeinsam uns was aufbauen, wir wollen gemeinsam für Frieden kämpfen. Und wenn ich da so eine einseitige Geschichte mache, dann überdecke ich das. Und auch die Zeiten, wo es keine, also es gab immer auch in schwelenden Konflikt sozusagen, aber wo der Konflikt nicht aktiv war, wo Palästinenserinnen in Israel gearbeitet haben und Israelis halt in irgendwie mit Palästinenserinnen zusammengearbeitet haben etc. Und es wird alles überdeckt durch so eine krasse Einseitigkeit und so einen krassen Dualismus.
Ja, du hast ja jetzt das Stichwort Antiimperialismus fallen lassen. Wir hatten auch schon mal so eine Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, da haben wir auch ein bisschen ausführlicher darüber geredet. Ich würde auch sagen, dass das in dem Fall zutrifft. Ich meine, es gibt eine antiimperialistische Tradition in der deutschen Linken und ich weiß nicht, wie man das gut zusammenfasst, aber ich habe manchmal das Gefühl, man führt eigentlich so einen Stellvertreterkrieg. Eigentlich ist man gegen die eigene Regierung zum Beispiel. Als Linker ist man das ja auch irgendwie nachvollziehbarerweise. Wenn halt die eigene Regierung sagt, die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, dann ist man gleich auf den Barrikaden gegen die Sicherheit Israels, weil die eigene Regierung das gesagt hat. Dann gibt es noch diese Tradition, dass der Antiimperialismus gegen die USA sich richtet und dann Israel halt als einer der verlässlichsten Verbündeten der USA im Nahen Osten natürlich auch dann drunter fällt als so ein verlängerter Arm des US-Imperialismus der entsprechenden Kritik. Und vielleicht nochmal mit dieser Gut und Böse, es gibt, glaube ich, auch so eine Sehnsucht, die ich auch total nachvollziehbar finde, die aber bei politischen Urteilen nicht immer so gut ist, sich natürlich mit den Underdogs oder mit der Partei, die man also als Underdog empfindet, zu identifizieren. Das sind in diesem Fall, ist die Bevölkerung in Gaza, die PalästinenserInnen, und man identifiziert sich mit denen und dann spielen auch gar kein, also alle Probleme, die vielleicht innerhalb dieser Gruppe, mit der man sich identifiziert, stattfinden, gar keine Rolle. Und das, also der Konflikt wird halt krass vereinfacht. Dann sind das halt die unterdrückten Underdogs gegen die bösen UnterdrückerInnen. Und man muss sich halt mit denen natürlich solidarisieren. Und dabei gibt es auch so oft so eine Romantisierung, finde ich, von Gewalt, wenn sie halt von den Unterdrückten ausgeht. Es gibt ja, ich habe das Gefühl, viele Leute treibt auch so ein Rachegefühl irgendwie an, wenn die sich zu Israel äußern. Die finden das total schlimm und ungerecht, dass Israel jetzt diese 77 Jahre lang die Palästinenser so schlecht behandelt hat und haben so ein Verständnis oder finden, und das finde ich sogar auch nachvollziehbar und haben so ein, aber vielleicht ist es auch ganz cool, wenn die Hamas da einmal so reinhaut und denen zeigt, dass man sich halt so nicht verhalten darf. So, und dann haben die sich halt gerecht für das ganze Unheil, was ihnen angetan wurde, für die ganzen schlimmen Sachen, die ihnen über Jahrzehnte lang angetan wurden. Und ich glaube, da fühlt man so mit, diese Leute, die auf denen die ganze Zeit rumgetrampelt wurde, die haben sich jetzt endlich gewehrt und einmal den anderen so gezeigt, dass die anderen auch Schmerzen empfinden können, so ein bisschen. Man ist in so einer emotionalen Identifikation mit diesen Unterdrückten. Und das wird dann aber in diese politische, ja, in diese politische Einstellung des Antizynismus übersetzt. Und vielleicht noch zwei Punkte, was ich auch ganz interessant finde, und das ist nicht nur bei diesem Konflikt so, sondern generell, dass in der Linken eigentlich Konflikte in der Weltpolitik, die weit weg von Deutschland stattfinden, so eine besondere Rolle spielen. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge dazu. Es würde mich mal interessieren, mehr darüber nachzudenken tatsächlich. Ich habe das Gefühl, Sachen, wo man halt am wenigsten tun kann eigentlich als Akteur, die eignen sich ganz besonders gut dafür, krasse Meinungen rauszuhauen. So, also in der Lokalpolitik würde man hier wahrscheinlich keine krassen Meinungen, als selbst als eine krasse kommunistische Gruppe würde man jetzt nicht sagen, wir müssen alle Bürgersteige verstaatlichen oder so, weil halt alle ankommen würden und sagen, hey komm, wie willst du das machen, überleg dir. Man würde halt ausgelacht werden. Aber in der Weltpolitik kann man echt krasse Meinungen raushauen und ohne Gefahr zu laufen, dass man dafür irgendwie in Verantwortung genommen hat, das umzusetzen und zu sagen, wie das funktionieren soll. Und man kann, wenn man krasse Meinungen raushaut, auch sich ganz gut als Gruppe von anderen dann halt reformistischen oder nicht-linken oder antideutschen oder einfach nur dummen Leuten abzugrenzen. Und man kann anderen Ansagen machen, wie sie Sachen zu sehen haben. Während das in so konkreten Konstellationen lokal sehr viel darum geht, wie setzen wir was um, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, geht es auf dieser weltpolitischen Ebene darum, wer ist radikal, wer kann den anderen Ansagen machen, welche Begriffe die benutzen sollen, wie was zu bewerten ist, wie was einzuschätzen ist. Diese Sphäre eignet sich viel besser dazu und ich glaube, es gibt in der Linken auch ein großes Bedürfnis, solche Prozesse, sage ich jetzt mal, zu durchlaufen, die da auf dieser Ebene sich abspielen.
Naja, und man ist mit den Folgen gar nicht konfrontiert vor Ort. Also man sitzt ja auch zu Hause, sind meistens auch wie wir beide eher Bürgerkinder oder aus einem eher reichen Land und dann ist es halt so ein bisschen, ja, dann kann ich halt zu, was weiß ich, den Befreiungskampf der Maoisten in Indien unterstützen und bin da mit den quasi blutigen Folgen etc. bin ich überhaupt nicht in irgendeiner Weise konfrontiert, weil ich das halt von meinem bequemen Gamerstuhl, von meinem PC mache oder noch ein paar Aufkleber verklebe und dann ist das, also die Realität vor Ort tangiert mich ja überhaupt nicht.
Ja, genau, also das mit dem Gamerstuhl war natürlich gemein. Nein, ich wollte das auch nicht so verstanden wissen, dass man sich jetzt nicht zu weltpolitischen Themen äußern soll oder sich gar keine Gedanken machen soll, weil man da eh nichts verändern kann. Also ich finde es trotzdem wichtig, sich Gedanken darüber zu machen. Man kann sich auch durchaus dazu äußern. Ich finde es nur erstaunlich, dass bei den Themen, die halt nochmal viel komplexer sind als zum Beispiel irgendein lokales Problem, sich viel mehr Leute sehr entschieden oder sehr resolut irgendwie äußern und die wissen auf jeden Fall, was richtig ist und wie man das angeht. Das erstaunt mich und ich glaube, das lebt davon, von so einem auch in irgendeinem Art und Sinne auch normalem Abgrenzungsbedürfnis, Distinktionsbedürfnis, ein Bedürfnis von, man hat so ein bisschen so eine Wirkmächtigkeit im Diskurs, wenn man so krasse Ansagen machen kann. Und so, die hat man ja oft in auf der lokalen Ebene hat man die halt oft nicht. Ja,
Ja, sicher, es sind Identitätsmarker. Und ich würde bloß nochmal ganz kurz, weil ja immer dann Kritik ist ja immer so einfach. Das ist ja auch das Hauptgeschäft, für was wir mit unserem Podcast erledigen. Aber ich möchte halt auch nochmal sagen, natürlich wäre es besser, halt zu versuchen, Gleichzeitigkeiten anzuerkennen. Vielleicht kann man ja irgendwie auch, ja, verstehen, dass Opfersein und Tätersein sich einfach nicht ausschließt in Bezug auf Konflikte, im auch persönlichen Umfeld. Und das heißt ja nicht, dass man dann das deswegen irgendwas entschuldigt, aber dass man halt sagt, ja, okay, dass einerseits Palästinenserinnen schon lange unter der israelischen Besetzung gelitten haben und massenhaft jetzt im Krieg sterben, aber andererseits halt die Gleichzeitigkeit, dass die Hamas eine islamistisch-antisemitische Organisation ist und deren Angriff und Massaker diesen Krieg ausgelöst hat. Ich weiß gar nicht, welcher Zacken einem da aus der Krone bricht. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen emotional. Wenn man das halt nicht diese gleichzeitigen Gleichkeiten auch anerkennt.
Ja, auf jeden Fall ganz interessant. Also das ist ja sowieso bei dem auch, wir hatten es ganz am Anfang von der Folge jetzt heute, der Charakter des Staates Israels, das ist ja auch so eine unklare, widersprüchliche Geschichte. Und ich habe auch oft das Gefühl, in der Linken gibt es so eine Sehnsucht nach so einem Frieden oder so. So wenn sich alle so gut verhalten würden, würde alles gut laufen. Ne? Das auch in dieser Vorstellung von, alle müssen sich doch nur zusammenreißen da in diesem Land und dann könnten die alle friedlich zusammenleben in diesem freien und schönen Palästina. Das ist ja auch so eine Vorstellung, die aus so einer Friedenssehnsucht erwächst, und dass Leute, die so drauf sind, und ich bin wahrscheinlich auch manchmal so drauf, sehr schlecht damit umgehen können, wenn in der realen Welt, wenn man versucht, solche politischen Sachen umzusetzen, es zu Problemen, zu Konflikten, zu Gewalt, zu Zerstörung kommt. Und ich glaube, Israel, der hat ein bisschen so diese Funktion, dass er die Leute auch immer dran erinnert. Ne? Also wie bringt man das zusammen? Das ist ein Schutzraum für Juden, der ist notwendig, und gleichzeitig ist das halt eine Einrichtung, die mit so viel Gewalt, so viel Elend verbunden ist für die palästinensische Bevölkerung. Wie kann man das zusammendenken? Wie kann man das irgendwie, es zeigt halt einfach nur, dass die Welt scheiße ist. Irgendwie zeigt es das schon. Und für Leute, die denken, die Welt könnte doch eigentlich ganz gut funktionieren, wenn man einfach nur mal gute Sachen machen würde. Also ich erinnere mich, es gab so vor Jahren, habe ich mal so ein Meme gesehen, und da war so Mao drauf, und der hat dann so gesagt, wenn jeder einfach mal nur seinen fucking Job machen würde,
oh Gott,
würde alles gut funktionieren. Genau, mach doch mal bitte deinen Job. So, an dieses Meme fühle ich mich immer erinnert. Also es ist irgendwie so ein Gedanke, wenn man einfach nur unsere guten linken Werte, Forderungen, Parolen umsetzen würde, würde das doch eigentlich funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, muss es immer einen Bösewicht geben, der dagegen steht. Und das ist halt in dem Fall, sind es die Juden oder ist es Israel, je nachdem. Also in dem antisemitischen Fall sind es die Juden, im antizionistischen Fall ist es der Staat Israel. Der sorgt dafür, der hat keine guten Motive, der hat immer nur schlechte Motive. Der hat immer dafür gesorgt, dass alle Friedensverhandlungen abgebrochen wurden. Der hat immer den Konflikt eskaliert, hat alles gemacht, damit nur dieser Konflikt endlich nicht gelöst werden kann, damit es keinen Frieden geben kann. Das macht immer nur Israel. Das ist dann der nächste Schritt, der halt aus so einer Enttäuschung kommt, glaube ich, wenn diese Friedenssehnsucht so enttäuscht wird. Und man sieht, nee, irgendwie, ja, die Welt, die funktioniert einfach nicht so.
Ja, ein bisschen habe ich mich gerade noch so gefragt, aber eigentlich zeichnet sich ja auch eine politische Linke durch eine materialistische Analyse aus. Und du hast jetzt ja gerade eher so was beschrieben, wo Leute, wo es denen vor allen Dingen um Einstellungen geht. Also die sollen halt mal eine andere Ethik aufweisen oder so und netter zueinander sein. Und das ist ja keine materialistische Analyse, sondern das ist eher so, ja, weiß ich nicht, was das ist. Also es ist auch keine psychologische Analyse, es ist einfach bloß ein bisschen arg naiv.
Ja, genau. Das, sorry, dass ich so einkrätsche, aber das mir ist gerade so ein Gedanke im Kopf geboren worden. Das stimmt, aber diese materialistische Analyse war halt auch sehr oft einfach eine ideologische Analyse in der Linken. Und wir kennen dann halt auch die Fortsetzungen, ne? Also in der Sowjetunion, wo man dann gedacht hat, die Proletarier sind doch eigentlich die revolutionäre Klasse. Und dann hat man diese Revolution gemacht und die Proletarier, denen gesagt, jetzt arbeitet mal schön für unsere Revolution, und die haben sich dann geweigert und gesagt, wir haben keinen Bock, wir wollen mehr Lohn, wir wollen mehr Urlaub. Dann hat man sofort gesagt, diese Proletarier, die sind vom bürgerlichen Bewusstsein zerfressen. Also die eigene materialistische Analyse, die es im Marxismus gab, die Proletarier, das Proletariat als revolutionäre Klasse, die sind auf jeden Fall die Avantgarde der kommunistischen Bewegung. Wenn die mal nicht aufgeht in so einem konkreten Fall, dann findet man immer irgendwelche Schuldigen, dann findet man die Arbeiteraristokratie, die sich hat kaufen lassen von
Parasiten,
den Bonzen.
Die Saboteure.
Und dann geht's los. Und klar, den Anspruch nach ist natürlich die linke Analyse eine materialistische, aber auch da gibt es die gleichen, finde ich, Probleme und die gleichen Verlaufsformen, wie man damit dann umgeht, dass die eigenen, ja, im Grunde idealistischen Vorstellungen dann nicht aufgegangen sind.
Ich wollte bloß noch ganz kurz was einwerfen. Ich weiß nicht, an welcher anderen Stelle ich es bringe, deswegen bringe ich es jetzt einfach. Ich wollte noch mal sagen, dass manchmal auch argumentiert wird bei diesem Thema Antizionismus oder wie sich Leute zu Israel positionieren über den Vergleich im Sinne von, hey, guck mal, wer sich da auch mit dir auf diese scheinbar gleiche Seite stellt. Und das machen sowohl Leute, die antizionistisch sind, als auch Leute, die quasi das Gegenteil davon sind, von mir aus prozionistisch, keine Ahnung, ob man das dann so nennt, ja, vermutlich schon, und dass man halt so sagt, guck mal, die fiesen Neonazis etc., die Israel hassen, und die andere Seite sagt, ja, guck mal, Trump und die Evangelikalen, die Israel unterstützen. Und ich finde, das ist, um es nochmal deutlich zu sagen, kein Argument für sich, sondern das kann ein Gedankenstoß sein, Anstoß sein. Also warum hasst jetzt, was weiß ich, so eine Neonazi-Partei wie der Dritte Weg Israel, und warum haben die Aufkleber, die zum Teil echt so ähnlich aussehen wie linke antizionistische Aufkleber? Da kann man schon mal ins Nachdenken geraten, aber das an sich, würde ich sagen, für sich genommen, tut jetzt noch nicht Antizionismus delegitimieren. Das tun andere Sachen, aber dass quasi man eine Ähnlichkeit oder eine scheinbare Ähnlichkeit mit irgendwelchen Rechten und Reaktionären oder auch Islamistinnen hat, das ist jetzt, das sollte bloß ein Gedankenanstoß sein. Das ist noch kein Argument für sich, weil das findet sich tatsächlich, da finden sich genügend Beispiele für quasi beide Positionen.
Ja. Ich würde gern zum Schluss vielleicht nochmal eine letzte Frage aufs Tableau bringen. Und zwar haben wir es auch schon ein bisschen angeklungen in der Diskussion bisher, die Frage nach dem Verhältnis von Antizionismus und Antisemitismus. Es gibt in der deutschen Debatte ja sehr oft den Fall, dass irgendwelche Linken Israel kritisieren. Die kriegen dann den Vorwurf, die argumentieren antisemitisch. Die sagen dann, nee, man muss unterscheiden zwischen Antisemitismus und Antizionismus, und das ist für die dann quasi so ein Argument dafür zu sagen, das, was ich sage, ist okay, weil ich bin ein Antizionist und kein Antisemit. Antisemiten, klar, das wollen wir nicht haben, das ist was ganz Schlechtes. Antizionismus sollte aber legitim sein, und damit sind auch quasi meine Aussagen auch legitim, weil ich eben kein Antisemit, sondern Antizionist bin. Und da stellt sich natürlich die Frage, also wie kann das sein, dass quasi die gleichen Aussagen einerseits den Vorwurf bekommen, antisemitisch zu sein, andererseits quasi die Verteidigung bekommen, nee, nur antizionistisch zu sein, und überhaupt allgemein um das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus. Ich glaube, ich würde auch zustimmen, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Wo ich allerdings jetzt, glaube ich, nicht mitgehen würde, ist bei diesem Gedanken, dass Antizionismus irgendwie per se besser ist als Antisemitismus. Klar, der Vorwurf des Antisemitismus im deutschen Diskurs ist einer der schlimmsten Vorwürfe, den man machen oder den man bekommen kann. Insofern ist wahrscheinlich alles andere doch irgendwie besser. Aber der Sache nach würde ich sagen, ist Antizionismus nicht per se besser als antisemitische Einstellungen. Also es gibt Formen von Antizionismus, die natürlich nicht so, also wir haben ja auch einige Formen heute genannt, die natürlich nicht so, jetzt, ich sag jetzt einfach mal salopp, schlimm sind, aber es gibt Formen von Antizionismus, die auch Gewalt bedeuten können, die Terror bedeuten können, die Diskriminierung und Vertreibung von, ich sag jetzt mal, unbeteiligten und unbescholtenen Zivilistinnen, von Jüdinnen und Juden bedeuten können, und wir kennen auch alle diese Formen, und es gibt auch Formen von Antisemitismus, die auf jeden Fall irrationale, würde ich sagen, Anteile haben und teilweise auch strukturelle Gleichheiten zu antisemitischen Denkmustern. Vielleicht nochmal, vielleicht nochmal, um so ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meinte damit, dass Antizionismus auch Gewalt bedeuten könnte. Ich würde sagen, viele Terroranschläge, die zum Beispiel von linken Gruppierungen gemacht wurden, aber auch teilweise von den palästinensischen Nationalbewegungen, sind im Prinzip Anschläge aus einer antizionistischen Motivation, die auch Zivilbevölkerung getroffen haben. Und allgemein muss man sagen, ich würde sagen, bei der Hamas ist so ein bisschen so ein Fall, wo halt Antisemitismus auf Antizionismus trifft. Aber im Prinzip ist Terror gegen Zivilbevölkerung etwas, was im nationalen Unabhängigkeitskampf, sage ich jetzt mal, das ist etwas, was da gang und gäbe ist. Und eine Gruppierung, die zum Beispiel sagt, wir wollen diesen Staat nicht haben, wir wollen dieses Gebiet entkolonisieren und wir wollen einen eigenen palästinensischen Staat darauf errichten. Und auch zum Beispiel linke Gruppierungen im Westen, die so eine Bewegung unterstützen, die können natürlich auch Terror gegen die Zivilbevölkerung machen, gegen Jüdinnen und Juden, die auch nichts bis wenig mit dem Staat Israel zu tun haben. Die können das durchführen und können das vor sich rechtfertigen. Und das ist genauso brutal wie irgendwie ein antisemitischer Pogrom oder ein antisemitischer Terroranschlag. Also wenn man sich, wenn man sich solche, vielleicht ist das für die antizionistische Perspektive ein vergleichbarer Fall, wenn man sich zum Beispiel den Unabhängigkeitskrieg in Algerien oder sowas anschaut gegen die französische Besatzungsmacht. Die FLN, also die Gruppierung, die den Unabhängigkeitskrieg dort geleitet hat, die hat vor allem die zivile Bevölkerung angegriffen in Algerien, und zwar nicht nur die französische Bevölkerung, sondern auch alle möglichen algerischstämmigen Zivilisten, die halt mit der offiziellen Administration irgendwie was zu tun hatten, die Steuern gezahlt haben, die in der Armee, bei der Polizei waren, die irgendwie in den Behörden gearbeitet haben. Da wurden Familien von solchen Leuten umgebracht. Es gab so Anweisungen von der FLN, eine Bombe, die 50 Leute tötet, ist psychologisch genauso wirksam wie ein Militärbataillon der Franzosen zu töten, aber viel einfacher. Und das war dann auch die Strategie. Also Terror, der sich gegen Jüdinnen und Juden richtet, der kann sowohl aus antizionistischen wie auch aus antisemitischen Beweggründen stattfinden. Und wir sehen ja auch, dass in der antizionistischen Bewegung, die jetzt, ich würde natürlich sagen, die meisten oder wahrscheinlich fast alle Linken in Deutschland sind ja keine Terroristinnen, aber die haben eine gewisse Offenheit für diesen Befreiungskampf, der natürlich brutal ist. Also jeder nationale Befreiungskampf, man wirft das ja gerne Israel vor, aber der palästinensische Befreiungskampf, die Organisationen der palästinensischen Nationalbewegung, die haben immer einen brutalen Krieg mit zivilen Opfern geführt, die ganze Zeit, seit es die gibt.
Zum Teil auch übrigens ein Bürgerkrieg oder auch eben halt auch, wo sie Kollaborateure ermordet haben, also vermeintliche Kollaborateure und gar nicht so wenige. Also es trifft häufig auch eben halt die eigenen Leute. Ich finde immer noch diesen Vergleich schief, weil ich würde ja sagen, ich sehe die Berechtigung des Befreiungskampfs in Algerien nicht von allen Mitteln, aber ich sehe das sehe ich wirklich als Entkolonialisierung. Und die Algerien-Franzosen, also die da gelebt haben, weiße christliche Franzosen, hatten ja dann auch Mutterland, in dass sie halt zurückgehen konnten. Und das ist ja bei Israel nicht der Fall. Also ich bin immer noch so ein bisschen unzufrieden mit deiner Analogisierung zu irgendwelchen Kolonialkämpfen, weil ich es tatsächlich in dem Fall nicht so sehe. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Sachen, die auch nicht kongruent sind. Es gibt auf jeden Fall auch einen antisemitischen Antizionismus. Das merkt man dann auch, wenn so die ganz alten Klischees etc. wieder auftauchen oder auch, dass sich in der Sprache niederschlägt, in der Sprache, in der Bildsprache etc. Ich finde es aber schon, also so auch dieses Beharren darauf, wir sind nicht antisemitisch, ich finde immer so, naja, okay, aber dann erklärt bitte auch mal, warum es halt diese globale Welle von Antisemitismus in Zusammenhang immer mit diesem Konflikt gibt. Also wenn das so gut trennbar ist, wie manche Leute auch behaupten, und ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, es läuft ganz schön ineinander über und es gibt auch eine Duldung innerhalb von so Antizionismus, von Antisemitismus, dass man so, ja, okay, nee, ist vielleicht jetzt nicht unser Ding, aber wenn die das halt so machen, oder das muss man aus ihrer Verzweiflung heraus oder aus irgendwelchen Kontexten heraus verstehen, also das, also da wird immer eine Trennung eingefordert, die man selber gar nicht umsetzt. Und bei mir führt es manchmal auch dazu, dass ich sage, okay, wenn ihr die selber nicht umsetzt und nicht Leute, die ganz offensichtlich antisemitisch sind, irgendwelche grauen Wölfe, die an Pro-Palästina-Demos teilnehmen oder irgend sowas, wenn ihr die nicht rausschmeißt, warum erwartet ihr dann von mir von außen diese Differenzierung? Und es gibt einfach auch einen Haufen eindeutig antisemitische Übergriffe auf Synagogenbesucher, wie jetzt in Manchester etc. Und die argumentieren auch nur antizionistisch, aber die Tat ist ganz eindeutig eine antisemitische. Also ich wüsste nicht, ob mir das dann auch noch so wichtig ist, dass die Personen sich selber für Antizionistinnen halten, aber halt, wenn sie halt irgendwie Synagogenbesucherinnen niederstechen und dabei Free Palestine rufen, dann ändert das halt nichts an dem antisemitischen Charakter dieser Tat, weil es gibt einfach auch den sich nicht selbst erkennenden Antisemitismus. Und das ist dann eben halt so ein Fall davon. Und es ist mir dann auch nicht so wichtig, wie die Person das selber versteht.
Ja, ich glaube, wir sind da wahrscheinlich haben da unterschiedliche Positionen. Ich würde sagen, mir ist schon wichtig oder weniger wichtig, wie die Person sich selber bezeichnet, sondern was sie genau denkt. Das ist mir schon wichtig. Aber ich würde halt einfach auch sagen, ja, es ist dann halt genauso schlimm, wenn die Antizionismus, also ich finde, Antizionismus ist nicht per se irgendwie besser. Es gibt auch Antisemitinnen, die keinen Juden was zuleide getan haben bisher. Also es ist nicht so, dass Antisemitismus per se immer Vernichtung heißt, aber der kann natürlich auf Vernichtung hinauslaufen. Aber Antizionismus kann auch auf Terror und Vertreibung und Vernichtung hinauslaufen. Das ist halt, ja, das muss man sich halt einfach bewusst sein, wenn man sagt, ich bin Antizionist, dass man auch sich in dieser Tradition auch irgendwie mitstellt. Und ja, das mit den Differenzierungen ist immer gut zu differenzieren, finde ich.
Ja, natürlich, aber es wird was von mir verlangt, was Leute selber nicht einhalten. Und dann denke ich mir auch so, und ich weiß gar nicht, wie, also je nach Fall, wie trennbar das dann tatsächlich auch ist, wenn das so ineinander überläuft.
Genau, das ist manchmal schwierig zu sagen. Vielleicht nochmal, ich hatte ja gesagt, ich finde auch, dass der Antizionismus durchaus in manchen Fällen zumindest mal durchaus irrationale Momente hat, die ganz ähnlich sind zu den antisemitischen Denkbewegungen. Und das ist auf jeden Fall das, was wir auch heute schon mal angesprochen haben. Also diese krasse Fixierung einfach auf Israel, die hat natürlich nicht, es ist kein individuelles Problem, nicht nur, es hat auch was mit dem Mechanismus der Medien zu tun, dass es in Deutschland diese Fixierung gibt. Na, es wird halt einfach viel mehr darüber berichtet, dann nehmen es mehr Leute wahr, dann regen sich viel mehr Leute darüber auf, dann wird viel mehr darüber berichtet und so weiter. Das ist auch so ein Problem der Berichterstattung oder der allgemein des Medienmechanismus, aber es ist auch auf jeden Fall ein individuelles Verhalten, dass man da so eine besonders starke Fixierung hat auf Israel als das große Problem und auf jeden Fall diese krass einseitige Wahrnehmung von Israel in diesem Konflikt, also dass Israel einfach kein nachvollziehbares, dass dem israelischen Staat oder der israelischen Regierung oder irgendwelchen politischen Kräften kein nachvollziehbares Interesse gestattet wird. Dass übersehen wird, dass die israelische Seite nicht homogen ist, sondern dass es da sehr unterschiedliche Kräfte gibt. Dass zum Beispiel auch in der Politik von, also selbst wenn wir uns auf so einen rechten und Bereich konzentrieren, dass es in der Politik von Netanyahu und in der Politik von Ben-Gvir und Smotrich große Unterschiede gibt und dass es da auch einen Konflikt zwischen den beiden gibt. Dass sowas nicht, also selbst in dieser kleinen rechten Blase es schon nicht homogen ist. Und das geht ja noch viel weiter darüber hinaus, dass es in der israelischen Gesellschaft unterschiedliche Ansichten zu diesem Konflikt gibt und unterschiedliche Einstellungen, die nicht homogenisiert werden sollten, wenn man sich wirklich ernsthaft darum bemüht, zu verstehen, was da los ist. Dass immer so getan wird, dass Israel immer an allem schuld ist, wenn immer irgendwelche Verhandlungen schieflaufen. Dass überhaupt so getan wird, als ich meine, die große Erzählung des Antizionismus ist ja, es gab keine Juden vor 1890 in Palästina. Ja. Noch nie gab es da Juden. Die sind einfach in so ein fremdes Land einmarschiert. Da wird halt einfach so ein Zeitpunkt gesetzt, ab dem man das irgendwie angeblich gut nachweisen kann, dass die Juden die Bösen sind oder die Zionisten. Und ab da ging halt die ganze Geschichte los. Alles davor gab es nicht. Und man wählt sich immer diese Zeitpunkte nach seinem eigenen, sage ich mal, Ermessen und so, dass es für einen gut passt in seine eigene Erzählung und alles andere wird einfach ausgeblendet. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der widersprüchliche Charakter des Staates Israels, dass da immer nur die eine Seite betrachtet wird und nie die andere Seite. Und das, was du auch den Dualismus genannt hast, also dieser Charakter der Wahrnehmung von diesem Konflikt und von den beteiligten Akteuren, das hat auf jeden Fall auch was, finde ich, Irrationales, was sehr, also ähnlich ist wie bei antisemitischen Denkmustern.
Ja, nö, würde ich dir zustimmen. Also, und um es nochmal deutlich zu sagen, also ich weiß, vielleicht ist es auch total überflüssig, aber man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen in die Enge gedrängt, weil man ja in diesen Dualismus häufig auch reingedrängt wird. Ich bin, und ich glaube, sind wir beide, sind weder für eine quasi Vertreibung der Bevölkerung Israels oder eine Auflösung des Staates vom The River to the Sea Antizionismus in irgendeiner Weise zu haben, noch sind wir, genauso verurteilen wir das, dass halt die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland vertrieben werden soll. Also das ist eine humanistische Selbstverständlichkeit und es sind traurige Zeiten, wo man sowas nochmal echt am Ende von einem Podcast aussprechen muss, weil einem das irgendwie zugeschrieben wird.
Eigentlich muss man das am Anfang von dem Podcast aussprechen, ja. Sonst hören die Leute schon gar nicht mehr zu.
Kannst ja schneiden und an den Anfang stellen.
Ja, es ist jetzt auch wieder eine ziemlich lange Folge geworden. Ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle Schluss. Mhm. Ich finde, wir haben das Thema Antizionismus jetzt schon recht erschöpfend behandelt. Ich habe immer noch einige Sachen offen, über die ich gerne reden würde. Mal gucken, vielleicht setzen wir nochmal was hinten dran, aber vielleicht auch nicht. Aber es freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt und zugehört habt. Und ich wollte noch sagen, zwar lese ich ganz selten die Kommentare, die auf unserem Blog stehen, aber vielleicht es ist halt ein Thema, über das sehr viel diskutiert wird, wo es auch sehr viele Fragen gibt oder vielleicht auch Einwände. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne auf unseren Podcast-Blog gehen, wo man sich alle Folgen anhören kann und da Kommentare schreiben und vielleicht nehmen wir das dann in zukünftigen Folgen nochmal auf als Frage oder als etwas, worüber wir auch mal zusammen diskutieren.
Denn wie sagen die Zapatistinnen, fragend schreiten wir voran. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.